herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider.
Triffst du dich schon wieder oder tinderst du noch? Immer mehr Menschen sind erschöpft und frustriert vom Online-Dating und sehnen sich nach den Zeiten, als man potenzielle Partner noch im realen Leben auf Partys, in Diskotheken oder Clubs, muss man heute sagen, oder im Verein getroffen hat. Nichtsdestotrotz, die Dating-Apps boomen und verändern uns und unsere Beziehungen, sagt die Sozialpsychologin Johanna Degen, von ihren StudentInnen liebevoll Dr. Tinder genannt. Wir reden über Swipe Like Love, so der Titel ihrer aktuellen Forschungsarbeit an der Europa-Universität in Flensburg. Herzlich willkommen, Dr. Johanna Degen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch.
Und das Thema ist ja auch wirklich ein aktuelles, denn Online-Dating, man mag es verfluchen, aber ist super erfolgreich, oder?
Ist super erfolgreich. Wir machen es auch schon sehr lange, über eine Dekade. Und tatsächlich sind wir in der Online-Dating-Ära. Es hat sich viel verändert. Manchmal wird so gefragt, was ist denn neu? Richtig viel. Und die Dating-Prinzipien sind jetzt schon anders, als sie mal waren. Und das ist auch dem Online-Dating zuzuschreiben.
Wer tindert oder wer datet über das Online-Portal überhaupt?
Ja, tatsächlich alle. Also jetzt nicht jeder und jede, aber durch die Altersgruppen hinweg und auch aus allen Milieus. Also es sind auch sehr viele, manche sagen, es ist so eine App für Jüngere. Das stimmt nicht. Also durch alle Altersgruppen sind die Menschen beim Tindern oder Konsorten, bei Bumble, OkCupid und ja.
Was ist so der Hauptunterschied zwischen diesen ganzen Plattformen? Ja, ich habe immer gedacht, Tinder ist das für die Jüngeren und Parship für die uns, für mich.
Okay, Parship funktioniert noch mal ganz anders. Das sind diese Internetseiten, die haben jetzt auch Apps, aber die haben noch mal eine andere Logik. Da gibt man nämlich viele Informationen. Und die klassischen Apps, die funktionieren eben auf wenig Informationen. Meistens nur ein Foto wird angeschaut. Und dann geht es vor allen Dingen darum, dass man sofort verfügbar ist. Also ob man in einem gewissen Radius ist und ob man sich auch verfügbar gibt. Also schnell auf Dates einigt und viel schreibt und sofort schreibt.
Klingt jetzt erstmal so, als wäre das so ganz unkompliziert, aber es gibt auch Risiken und Nebenwirkungen.
Ja, es lockt mit diesem Faktor, dass es unkompliziert ist und auch dieser Gamification, also dass es Spaß macht, ist ein bisschen wie ein Spiel und so fühlt es sich am Anfang auch an. Und schon nach wenigen Wochen tritt dann etwas ein, dass man so einen Beigeschmack bekommt, man fühlt sich vielleicht austauschbar, man merkt, das fühlt sich gar nicht gut an, wenn ich geghostet werde, also sich der Kontakt auflöst oder dass Matches, also wenn sich zwei mögen, gar nicht so viel bedeuten, dass die einfach aufgelöst werden, dass man parallel schreibt und dann, dann kommen die schlechten Gefühle, der Stress und auch eine negative Wirkung auf den Selbstwert dazu.
Ja. Also darüber müssen wir reden und das Ghosten, was Sie angesprochen haben, passiert ja oft. Man verschwindet wie ein Geist, also derjenige, den man gerade noch dachte, bald daten zu können oder schon gedatet hat und dann sich nicht mehr meldet. Also es gibt da wirklich viele Sachen, die auch wehtun können. Online oder im realen Leben, wo wartet die Liebe und wie reden wir in Zeiten von Tinder mit unseren Kindern über Liebe und Sex? Bei uns zu Gast ist heute die Sozialpsychologin und Paartherapeutin Johanna Degen und Janice de Souza stellt sie vor.
Swipen, liken, verlieben. Auf diese Gleichung hoffen heute immer mehr Menschen, weiß Sozialpsychologin Johanna Degen.
Es wird oft gesagt, das machen doch nur die jungen Leute in urbanen Umgebungen. Das stimmt überhaupt nicht. Das machen quasi alle, also durch die Gesellschaft weg, durch die Milieus weg.
Tatsächlich entstand jede zweite Beziehung in Deutschland in den letzten 5 Jahren online. Und Johanna Degen ist den Gründen auf der Spur.
Wir wollen uns die Liebe verfügbar machen und wir haben das Gefühl, da können wir wirksam sein. Also wir wollen das Date für Freitagabend und das kriegen wir auf diese Art auch.
Mit ihrer Initiative Teach Love klärt sie daher unter anderem über sicheres Dating auf.
Jetzt wird es noch einmal sehr ernst.
Lehrkräften bietet Teach Love außerdem Fortbildungen zu allem, was heute mit Liebe und Sexualität zu tun hat. Licht in den modernen Liebesdschungel bringt uns Dr. Johanna Degen.
Licht in den modernen Liebesdschungel bringen, Johanna Degen, Dr. Johanna Degen. Reicht dafür die Handylampe oder braucht es das Flutlicht?
Nee, da brauchen wir ein Flutlicht.
Ja?
Ja, es ist ein richtiger Dschungel im Moment.
Warum? Was ist daran so wild?
Ja, wir suchen Resonanz und Begegnung, wir wollen Beziehung und Intimität, aber die Art und Weise, wie wir versuchen, das zu bekommen, verhindert, dass wir es kriegen. Und das ist jetzt erstmal schmerzhaft, das zu verstehen. Und dann gehört auch noch ein Umlernen dazu. Also das Verstehen reicht dann nicht. Dann brauchen wir immer noch eine Idee, wie wir es jetzt ändern können. Und da sind richtig viele Fragezeichen im Moment.
Was müssen wir denn vor allem verstehen, wenn wir uns in diesen Dschungel reinwagen?
Ja, unter anderem, dass Liebe keine Technik ist. Also Liebe und Sexualität Pubertät leiden ein bisschen unter so einer Technisierung oder Mechanisierung. Wir haben das Gefühl, wir brauchen ein Skillset, wir brauchen 10 Red Flags und einen Fahrplan. Aber wir unterschätzen da total das Unbewusste und das Vorbewusste, das Mystische und all das, was Liebe eigentlich im Leben ist, was man jetzt auch medial wenig sieht, wo es vielleicht gar keine Idee dafür gibt. Wenn wir dann Menschen am Lebensende zum Beispiel fragen, dann sagen die ganz oft, Mann, ich hatte die große Liebe sogar, ich habe sie übersehen. Oder die zweite war die große Liebe, das habe ich nicht gemerkt, weil Liebe doch mehr so ein Ringen mit dem Leben ist. Und da dürfen wir ein bisschen genauer hingucken.
Aber das Erfolgreiche ist doch, dass tatsächlich jedes zweite Paar heute sich über Tinder oder ein anderes Online-Dating-Portal findet. Also von daher muss da ja auch Liebe dabei sein. Oder treffen die sich alle nur einmal und dann ist es schon wieder vorbei?
Ich sag immer trotz. Trotz den Portalen. Also es ist natürlich klar, dass sich jetzt nicht niemand mehr findet. Ja. Wir haben aber steigende Single-Haushalte, also immer weniger Menschen bilden auch Familien oder eben auch Paare. Wir haben auch immer noch hohe Scheidungsquoten. Und klar, es finden sich Paare zusammen. Das ist schon pragmatisch funktional. Aber wir müssen auch reflektieren, dass es im Grunde keine anderen Orte mehr gibt. Also ganz viele Nutzerinnen und Nutzer sagen, es ist der einzige Ort, wo man jemanden treffen kann. Und klar finden sich dann auch welche. Wir müssen aber auch sagen, es passieren ganz viele Dinge, die auch Beziehungen verhindern. Auch dazu gibt es Studien, wo man sagt, Online-Dating verhindert tatsächlich das Zur-Ruhe-Kommen in Beziehungen. Und Beziehungen selber, die vielleicht auch sogar schon vorher existiert haben, werden davon auch beeinflusst, dass jeder die Single-Bar oder den Club in der Tasche hat und man niedrigschwellig, also gerade auf Toilette, auch Bedürfnisse auslagern kann oder auch den Marktwert checken oder den anderen auch abstrafen, indem man da mal rumguckt.
Ja, wenn ich mich jetzt dafür entscheide und denke, ich habe einfach keine Zeit, groß auszugehen, ich bin abends auch zu müde, da ist es bequemer, auf dem Sofa so zu gucken. Das ist ja ein bisschen wie shoppen. Ich order keine Schuhe, sondern in meinem Fall vielleicht Männer. Ich gucke einfach, welcher mir gefällt und dann order ich auch nicht nur ein Paar, sondern gleich mehrere, also klick bei mehreren an, dass ich vielleicht Interesse habe, die ich dann auch treffe. Wie mache ich das? Also wie suche ich den Richtigen? Gehe ich da wirklich nur nach der Optik oder was sind so Merkmale, auf die ich achten sollte?
Tja, also wenn wir das online versuchen, dann ist dann schon mal ein großer Teil abgeschnitten, nämlich unsere körperliche Intuition. Oft sagen ja Menschen auch, Mann, innerhalb von wenigen Sekunden habe ich gemerkt, das ist der oder die Richtige. Und das ist schon mal schwierig geworden. Und dann verkognitivieren wir das Ganze auch. Also ich habe gerade schon das mit den Checklisten gesagt. Wir versuchen dann sozusagen, oh, schön wäre brünett, dunkle Augen, aber vielleicht kein Grünwähler. Ganz oft ist auch was Politisches dabei. Ja. Oder ich suche jemanden Ungeimpftes, also da geht es richtig hoch. Her.
Kann man das eigentlich in Filtern eingeben? Ich suche zum Beispiel Apps, Körpergröße ab 1,80 und eben politische, wie Sie sagen, Färbung.
Apps, bei manchen Apps ja. Es gab sogar mal eine ganz kurze Phase, da konnte man ethnischen Hintergrund angeben als Filter. Und das sollte so ermöglichen, dass sich Minoritäten treffen. Es wurde aber sehr schnell abgeschafft wegen Fetischisierung. Ne? Dann hat man danach gesucht. Hochproblematisch und schwierige Fragen auch, die ja schon fast einen philosophischen Hintergrund haben. Aber tatsächlich ist die Liebe, hat auch noch andere Aufgaben. Sie soll zum Beispiel einen im Kern erschüttern oder das Leben erweitern. Und wenn ich nach Checkliste suche, dann kann das sein, dass jemand auf dem Papier passt, aber ich all das nicht erleben kann, was auch meine Intuition gewusst hätte, was mir noch gut tun würde. Und damit begrenzen wir das schon sehr. Und deswegen sagen auch viele, ich suche so schon fast mit einer gewissen Verhärtung. Also, aber ich kann einfach niemanden finden. Und da wäre es jetzt smart, dass wir sagen, okay, lass uns doch noch mal gucken, wie wir anders suchen können. Und das würde auch in den Apps anders gehen. Man könnte auch langsam suchen, wenige Matches sammeln, erst mal schreiben, sich schnell treffen. Also das ist jetzt, können wir auch nicht die ganze Schuld den Apps zuschreiben.
Aber wenn ich jetzt jemanden gut finde, muss der mich ja auch gut finden. Mhm. Damit es überhaupt eventuell zu einem Kontakt und dann möglicherweise, also matcht und dann möglicherweise zu einem Treffen kommt. Wie kann ich denn meine Attraktivität steigern? Also muss ich da das bestausgeleuchtete, bestgeschminkte Foto von mir hinsetzen oder eins, wo ich ganz natürlich bin oder möglichst mit, weiß ich, einem schicken Auto im Hintergrund oder ein Fahrrad. Was mache ich?
Okay, da gibt es wirklich so ein paar implizite Regeln, die haben wir uns auch angeguckt. Was kommt gut an? Also tatsächlich ist es so, man sollte sich nicht zu optimiert darstellen. Also jetzt zum Beispiel sehr gutes Licht und dann noch mehrere Filter, das weckt Skepsis beim anderen. Also dann denken die Leute schon, es wird zum Beispiel dann gesagt, wenn da ein Schwarz-Weiß-Filter drauf ist, ich zitiere jetzt, dann ist die sicher hässlich. So wird dann zum Beispiel gewertet. Und dann gibt es ein paar Sachen, die wirken einfach sympathisch. Konnte man auch gucken, zum Beispiel die gleiche Person in einem anderen Hintergrund. Zum Beispiel wirkt es gut, wenn man sich draußen abbildet. Oder mit einem Tier, gerne einen Hund. Und da kommt es eben auch dazu, dass sich manche einen Hund leihen. Bei Männern ist es wichtig, dass die nicht zu, ich sag jetzt mal so umgangssprachlich protzig wirken. Also dann vielleicht nicht unbedingt vor dem Ferrari, der da gerade parkt, ein Foto machen. Und wenn, dann sollte man auch eben zu diesem Kapital Zugang haben, weil sonst wird das als eine Betrügerei angesehen. Und das ist ein großes Thema. Viele fürchten sich so davor, dass man dann so ja, jemanden trifft, der eine ganz andere Identität hat oder der einen quasi in eine Falle lockt. Also von Bitcoin-Falle bis die Person sieht anders aus als auf dem Foto.
Ja, oder die Person ist verheiratet und stellt sich als Single dar. Das gibt's, habe ich in Ihren Forschungen gesehen und gelesen, auch sehr häufig. Erstaunlich.
Ja, also wir denken immer, da sind ja alle verfügbar und sind ja auch interessiert am Dating. Das stimmt gar nicht. Also eine recht hohe Anzahl ist in Beziehungen und guckt vielleicht nur so, hat noch ein altes Profil, sucht vielleicht eher Freunde, Freundinnen oder hat andere Motive. Auf jeden Fall sind gar nicht alle Single und auch selbst von denen, die Single sind, sind gar nicht alle daran interessiert, sich zu treffen. Viele sind auch da, um ja, sich Bestätigung zu holen. Es hat eine eigene Funktion, in Kontakt zu kommen. Wir haben immer mehr Einsamkeit. Menschen sagen, Facebook benutzt man nicht mehr. Die gehen in die Dating-Apps, um auch einfach sich auszutauschen, unter der Pandemie auch ganz stark. Oder die wollen ja so beim Sexting verweilen. Und das ist natürlich schade, wenn man selber jemand ist, der möchte jetzt ein Date. Man ist vielleicht schon Ende 30, möchte noch ein Kind und man gerät an jemanden, der lieber nur online verweilen will und man tauscht sich darüber nicht ehrlich aus, dann ist da natürlich ein großes Potenzial für Missverständnisse und auch Verletzungen.
Aber da ja viele Menschen ihren Partner durch Online-Portale kennenlernen, kann die Idee so schlecht auch nicht sein. Und doch wird das Image der Plattform ja immer schlechter, habe ich auch von Ihnen erfahren. Und der Frust auch größer. Annbrit Backenbüll hat eine junge Frau getroffen, die sehr offen über ihre Erlebnisse redet und sich fürs Online-Dating professionelle Unterstützung holt.
Hier, hier oder vielleicht hier. Die Liebe fürs Leben. Dank Dating-Apps ist sie, zumindest in der Theorie, nur einen Swipe entfernt. Auch Annika Schmidt aus Schwerin setzt auf die Online-Helfer. Denn offline jemanden kennenzulernen, mit 33, kompliziert.
Nach der Arbeit bin ich selbst erschöpft und ich habe dann auch keine Lust mehr rauszugehen.
Seit 2 Jahren ist die Erzieherin nun schon Single. Ihr fällt auf, auch beim Online-Dating sind Ausdauer und Frusttoleranz gefragt.
Was mich total nervt, ist, dass ein Match einfach aufgelöst wird, dass die Menschen von vornherein gar nicht ehrlich sind. Das verstärkt schon das Gefühl, dass der Richtige einen so gar nicht begegnet.
Damit er das doch tut, gibt es Coach Marina Mernke. Neben einem Podcast für Singles bietet die Hamburgerin auch persönliche Beratung an. Immer mehr Datingwillige suchen sich solche professionelle Hilfe. Denn die Partnersuche im Netz hat so ihre Tücken.
Einfach so dieses Gefühl, es gibt viel Auswahl. Und deswegen, glaube ich, nehmen die Leute sich auch weniger Zeit, mal genauer hinzuschauen. Obwohl, wenn die sich vielleicht als Arbeitskollegen kennengelernt hätten, nach einem halben Jahr gesagt hätten, ach, irgendwie ist der doch ganz witzig, irgendwie hat der doch was.
Wie Annika potenzielle Partner herausfiltert, schaut sich Merntke nun mal ganz genau an.
Der würde für mich in Frage kommen, aber dann sehe ich da Haustiere, Hund.
Also Hund geht gar nicht? Hast du Hundeallergie? Oder?
Aber ich denke mir immer, ich habe 3 Katzen zu Hause und das ist so, sind so wie auf dem zweiten Bild.
Okay, also würdest du dich denn in der Bar mit dem unterhalten, wenn du den jetzt so siehst?
Ja, das schon.
Dann hast du ja erstmal nichts zu verlieren, wenn du ihn nach rechts swipest, oder?
Locker bleiben, das rät die 39-Jährige immer wieder. Als Coach prüft sie, warum der Partnerwunsch unerfüllt bleibt. Ihre Erfahrung, in 95% der Fälle stehen sich die Suchenden selbst im Weg.
Angst, wieder verletzt zu werden, weil jeder hat im Laufe seines Lebens irgendwie schon Erfahrungen gemacht, die nicht schön sind, sei es jetzt wirklich in der Beziehung, sei es in der Beziehungsanbahnung oder allein nur auf dem Schulhof. So, und unterbewusst wollen wir uns halt davor schützen, das wieder zu erleben, diesen Schmerz wieder zu erleben.
Weil der erste Eindruck auch online entscheidend ist, checkt Marina nun das Profil von Annika.
Also was ich dir empfehlen würde, wäre vielleicht noch eine Frage mit aufzunehmen. Und dann würde das halt der Person noch mal erleichtern, wenn sie dir schreibt, dass sie einfach deine Frage beantwortet. Mhm.
Inzwischen ist das Netz einer der Kennenlernorte für Suchende geworden. Die Option sei daher also nicht zu unterschätzen.
Weil ich darüber Menschen kennenlerne, denen ich so vielleicht gar nicht begegnen würde. Und weil ich halt auch meine Zeit viel effektiver nutzen kann. Das heißt, selbst wenn ich nach der Arbeit so müde bin, um nochmal unter die Leute zu gehen, kann ich 10 Minuten in Jogginghose auf der Couch einfach zeigen, hier bin ich und auch gefunden werden.
Wenn ich nicht aufgebe, dann läuft der mir vielleicht irgendwann auch doch nochmal über die Linse.
Denn online wie offline, bei der Suche nach dem richtigen Partner, ist Durchhaltevermögen gefragt.
Wir drücken fest die Daumen, aber Ausdauer ist gefragt, klingt so einfach, locker bleiben. Durchhaltevermögen ist in der Tat aber ziemlich schwer, oder?
Klingt auch ein bisschen verkrampft. Eigentlich darf nämlich das Flirten und Daten ein Ort sein, der Spaß macht, der Freude bereitet, auf den man sich freut und nicht so sehr wie eine Aufgabe, die man noch nach der Arbeit erledigen muss.
Ja, aber wenn man halt gerne einen Partner möchte, weil man sich einsam fühlt, dann kriegt man natürlich auch irgendwann Stress und Druck, ne? Weil man denkt, oh, das klappt überhaupt nicht. Ich bin jetzt schon Monate in dieser App, habe schon so viele Stunden da verbracht und irgendwie ist immer noch keiner da, der so richtig passt.
Ich kann es total verstehen und viele Leute haben auch wirklich einen Druck. Die fühlen sich auch einsam und das ist eine gewisse Ernsthaftigkeit, die da mitschwingt. Tatsächlich ist es aber so, wir können es ja mal vorstellen, 2 Leute verbringen sehr viel Zeit in der App, gewöhnen sich da auch eine ganz spezielle Art zu kommunizieren an. Also der Ton ist relativ hart, man praktiziert Ghosting, also löst einseitig auf und erlebt sich auch als austauschbar und eine Person unter sehr, sehr vielen, dann ist das tatsächlich so, dass es auch keine schöne Einladung ist, in dieses Leben reinzukommen. Mhm. Also oft ist auch die Frage, sorgt man eigentlich selber gerade für sich und für ein Leben, wo es eine schöne Einladung wäre, teilzuhaben? Oder ist man so fokussiert darauf, einen Partner zu finden und verschiebt auch das schöne und gute Leben auf diese Zeit, das schon fast bedrohlich ist? Und da hört man auch schon, das ist so ein Druckkessel. Wenn dann Annäherung passiert, dann wird die auch ganz schnell dadurch ja verhindert oder auch verunreinigt, einfach weil da so viel Erwartung dann mitschwingt. Und jetzt muss es auch klappen.
Durch diese Erwartungen, die nicht erfüllt werden, durch den Frust, entsteht auch sowas wie eine Online-Plattform Müdigkeit, Tinder-Fatigue, sagt man. Erleben Sie das auch in Ihren Forschungen? Können Sie das?
Ja, wir haben dazu geforscht. Also manche beforschen das wie ein Burnout und können das sogar auch dann so wie ein Burnout messen. Das hat natürlich sehr viel Ernsthaftigkeit. Dann sagt man so 14% aller Nutzerinnen und Nutzer hat das. Wir gucken ganz anders drauf. Wir sagen, das ist eine soziale Dynamik. Also so der öffentliche Raum hat doch inzwischen auch schon getitelt, auch in den Medien. Die Zeit vom Tindern ist vorbei. Das wäre toxisch. Das würde krank machen. Und in der Tat sehen wir negative Effekte. Und wir sehen eine Dating-Erschöpfung, die oft schon nach wenigen Wochen einsetzt. Und die hängt nämlich davon ab, wie man sich so erlebt beim Dating. Also man erlebt dann vielleicht, dass man sich selber gar nicht so verhält, wie man sich gerne sehen möchte. Also man weicht von seinem eigenen Ideal ab. Mhm. Und man erlebt eben auch, dass man hart behandelt wird. Meistens nicht als besonders einzigartig, wertvoll, sondern das ist eben so eine Effizienz dahinter. Man möchte nicht viel investieren, nicht viel Zeit, nicht viel Fokus, nicht viel Emotionen. Und dann verbringen wir zwar viel Zeit mit der Suche und in den Apps, aber gar nicht so sehr mit der Begegnung. Mhm. Und dann wird es oberflächlich, gleichförmig, langweilig und ermüdend.
Allein schon dieses Swipen, so heißt es ja im Englischen, das Wegwischen. Also man sieht ein Gesicht bei Tinder zum Beispiel und das wischt man ja nur ins Gute oder ins Schlechte Töpfchen. Und ich habe gerade gelesen, dass der Gründer von Tinder hat dieses Swipen entdeckt, als er so selbst das Kondenswasser vom Spiegel gemacht hat nach dem Duschen und gedacht hat, ach, das ist ja irgendwie cool, hat so was Intimes und Beiläufiges, das nutze ich. Kann man sich auch vorstellen, ich wische einfach kurz weg. Aber wir haben gerade eine Coach gesehen, also eine Frau, die professionell Tinder- oder Online-Plattform-Suchende berät. Und Sie sind ja auch Coach und haben sogar auch eine eigene Plattform. Und wir gucken mal, was Sie so in Ihrem Dating-Führerschein empfehlen.
Online-Dating, no shame, honey. Das machen quasi alle. Witzigerweise, selbst wenn wir selber online daten, bewerten wir die, die sich online treffen, etwas schlechter als die, die es offline schaffen. Dann wird man vielleicht beschämt, wenn man viele Partner hatte oder hat. Und was viel ist, ist auch gar nicht festgelegt. Und was machen wir noch? Wir stressen uns mit zu vielen Swipes, Erreichbarkeit und Dates. Tatsache, Die meisten sind nicht besonders glücklich beim Online-Dating. Siehst du bei dir selber Potenzial, etwas dazu beizutragen, dass es so werden könnte, dass es sich gut anfühlt? Am coolsten wäre es doch, wenn wir uns alle sicher fühlen und wertgeschätzt und an den Stellen, wo wir nicht zusammenkommen, es einfach so stehen lassen können. Es passt halt nicht so. So what?
Ja, wie Sie sagen, so Druck mal ein bisschen rausnehmen aus dem Kessel, ne? Und es ein bisschen entspannter versuchen zu betrachten.
Also das Positive ist ja, da sind viele Alternativen. Trotzdem nehmen wir die Sache sehr, sehr ernst. Wir investieren nämlich doch viel, nämlich unsere Zeit und unser Selbst. Aber gut wäre eigentlich auch, weil wir schon einleitend mal gesagt hatten, viele wünschen sich das Offline-Dating zurück, sowohl als auch. Mhm. Online-Dating ist nämlich praktisch, man kann schnell zugreifen auf viele Optionen. Aber es wäre auch spannend für die meisten, wenn es in der Offline-Welt wieder gehen würde, eine Option wäre.
Wie funktioniert eigentlich so ein Date? Also wenn ich jetzt mich entschieden habe und derjenige, den ich gematcht habe, der matcht auch mich. Also wir sind gemeinsam ein Match. Wie mache ich das dann? Wo treffe ich den am besten?
Ja, also eine gute Idee ist, sich zu treffen.
Ne,
viele,
wo?
Viele benutzen sehr viel Zeit darauf zu schreiben und haben dann so sehr viele Vorstellungen und auch Projektionen. Man sieht dann mehr im anderen, als da vielleicht eigentlich ist. Und dann ist es auch ganz pragmatisch eine gute Idee, sich zu treffen, zum Beispiel tagsüber oder an einem Ort, wo viele Personen sind. Wir sehen das ganz viel, dass Menschen sich in gefährdende Situationen bringen. Also die gehen dann nachts zu jemandem in die Wohnung, steigen in Autos ein, treffen sich an dunklen Orten. Und die bereuen das oft hinterher. Oft passiert ja auch nichts, aber oft wird auch gesagt, Mensch, da hätte ich vorher mal jemandem Bescheid sagen können, wo ich mich eigentlich treffe. Also da dürfen wir ein bisschen mehr für uns sorgen, ohne jetzt die Opfer beschuldigen zu wollen, wenn dann mal was passiert. Ne?
Also meine Freundinnen, die Online-Plattform nutzen, die sagen, möglichst so ein Treffpunkt, wo man auch schnell wieder gehen kann. Also nicht sich zum Essen, zum Dinner treffen, wo man dann drei Gänge sitzt und man merkt schon bei der Vorspeise, der ist es nicht, sondern irgendwas, wo man dann auch schnell wieder rauskommt aus der Situation.
Ja, das ist so ein bisschen die Online-Dating-Logik. Ne? Wir halten die Dates so zügig ab und auch gerne mal so parallel, wenn wir noch was anderes erledigen. Allerdings treffen sich viele Paare, wenn sie dann mal einwilligen auf ein Date, was länger dauert, weil wir nämlich dann, so ganz ähnlich wie die Coach gesagt hat, über die Schwelle kommen, dass wir unmittelbar was ablehnen, was wir vielleicht schon nach wenigen Stunden neckisch, charmant oder witzig provokant finden können. Also oft übersehen wir auch das Beste, wenn wir zu viele Dates aneinander reihen oder auch parallel haben.
Oder wenn wir so faktenkonzentriert sind und nur gucken, was passt, was nicht passt und eigentlich, wie Sie sagen, am Anfang nur so ein paar Stichpunkte abfragt und dann schon aufgibt vielleicht, obwohl man vielleicht auch über die Schwelle, wie sie sagen müsste.
Und das ist auch eine harte Situation. Man geht ja ins Date rein und weiß, ich habe jetzt im Prinzip nur 10 Minuten, um jetzt zu zeigen, wer ich bin oder wie ich bin. Und das kann ja schon fast nicht klappen.
Ja, so wie so ein Elevator-Pitch beim Start-up eigentlich. Ne? Ich muss in einer Minute dem Auftraggeber oder dem Finanzgeber sagen, wie toll ich bin.
Und viele sagen, dann sind die Dates langweilig. Die sagen dann, ich erzähle immer das Gleiche, das sind immer nur die Key Facts und ich habe auch nicht Lust, das andere zu hören. Wir nehmen uns nicht die Zeit, mal eine andere Strategie auszuprobieren, vielleicht was zusammen zu erleben, obwohl die Forschung zeigt, zusammen was aktiv zu machen, ist sogar sehr, sehr förderlich, um sich zu verlieben.
Na, guck, also ins Machen kommen. Sie forschen nicht nur über Dating-Apps, sondern unterstützen auch Eltern und Lehrer bei der Aufklärung ihrer Kinder und Schülerinnen und sind Mitinitiatorin einer Initiative, die heißt Teach Love, also unterrichte die Liebe. Und Anlass für Jens Brombach ist das, sich mal anzuschauen, wie wir früher und wie wir heute über Sex reden und ihn unterrichtet haben.
Pass auf, die wird schön wie eine Sonnenblume hier.
Die freien 70er Jahre. Das Berliner Kinder- und Jugendtheater Rote Grütze mit dem Stück. Darüber spricht man nicht.
Alles auch wunderbar. Aber sag mal, ich sag dazu Schneckchen. Bitte? Schneckchen.
Sag ich. Ich sag Muschi. Ja, ich sag
damals moderne Aufklärung, heute undenkbar. Viele fragen sich noch immer, wie sag ich's meinem Kinde? Brauchen wir einen neuen Oswald Kolle, der Eltern die Angst nimmt, etwas Falsches zu sagen? 1967 veranlasst Gesundheitsministerin Käthe Strobel den Aufklärungsfilm Helga. Was auch Zeit wird, denn die meisten wissen ja noch nicht mal, wie man Sex ausspricht.
Sex, eines der aufdringlichsten Schlagworte unserer Zeit. Es lockt vor allem die Jugend und weckt ihre Neugierde. Die Angst vor der Strafe ist verbunden mit dem Reiz des Verbotenen. Trotz der Veröffentlichungen gehört Sex zu den großen Tabus. Deshalb fordern die Verantwortlichen eine neue, zeitgemäße Aufklärung. Sie fordern die sexuelle Erziehung als Unterrichtsfach.
Sprechen Sie im Unterricht über sexuelle Fragen?
Na, also wenn es sich ergibt, manchmal, aber also bestimmt nicht häufig.
Also überhaupt nicht, bloß über Schnecken und bestenfalls vielleicht noch Seeigel. Aber von Menschen haben wir praktisch nie was gehört.
Das ändert sich bald. Eine Sexwelle überrollt Deutschland. Die Pille erlaubt folgenfreie Lust und im kühlen Norden macht eine smarte Frau harte Geschäfte.
Zur Angleichung im Organbereich Spezialkondome zur Verlängerung, zur Verdickung.
War der Kinsey Report, wissenschaftliche Untersuchungen über das Sexualverhalten von Mann und Frau, eher ein Theorieunterricht, legen die 68er noch einen drauf. Straßenkämpfe, freie Liebe und Kommunen werden in einem Atemzug genannt. Heute bedroht nicht freie Liebe die Gesellschaft, sondern ein Overkill an sexuellen Inhalten. Die Konfrontation mit Pornografie geschieht ungefragt. Sexualität wird wieder zur Machtfrage. Wer hat den härtesten Porno? Belustigung, Belästigung, Bedrohung. Aber muss das so sein? Das Musiktheater Atze in Berlin. Das gleiche Stück wie vor 50 Jahren.
Entschuldige, was sagst du noch mal dazu?
Hierzu?
Ja.
Sage ich Scheide.
Also ich sage Vagina.
Vagina?
Ja, das ist ein türkisches Wort.
Mhm, schön. Ich sag Fläumchen. Und ihr, was sagt ihr dazu?
Hat die sexuelle Revolution der 70er ihre Kinder gefressen? Hat sich denn in den vergangenen 50 Jahren überhaupt nichts getan? Rutschen wir in eine neue Zeit der Prüderie?
Das ist sehr interessant zu vergleichen mit den 70er Jahren. Jetzt gibt es viel mehr Möglichkeiten, an Informationen zu kommen, auch für Kinder, und sich selber aufzuklären. Und wir merken eigentlich, dass gerade Eltern und Lehrer eher blockiert sind durch die Angst, was falsch zu machen.
So. Das ist ja alles viel dunkler bei dir.
Ja klar, ich bin auch eine Türkin.
Schau mal, das hier sind die großen Schamlippen, da ist die
Klitoris.
Mama, kannst du nicht anklopfen? Zieh
das sofort
an.
Und dann habe ich schon auch oft von Eltern gehört, dass es von da aus sehr gut weitergeht dann, dass sie dann zu Hause weiter darüber reden, dann sozusagen einen Ansatz schon haben, so eine Hilfestellung bekommen haben durch das Theaterstück.
Darüber spricht man nicht, sollten wir aber.
Reden hilft auch beim Sex, wie wir gerade gehört haben. Johanna Degen, was haben Sie gerade gedacht?
Ja, ich habe gedacht, das ist wirklich ein interessanter Punkt. Einige Sachen wiederholen sich wirklich, wo wir schon mal waren, was heute wieder schwierig ist. Und andere Sachen sind eben ganz neu. Also ganz spannend eben auch mit der Pornografie. Wir sind konfrontiert mit sehr viel Sex. Wir haben aber gar nicht so viel, wie man jetzt meinen könnte. Also es nimmt viel Raum ein, aber wir machen es gar nicht. Und dann gibt es auch neue Probleme. Genau das, dass man nämlich das Gefühl hat, man kann es nur falsch machen, weil es sehr politisch aufgeladene Lager gibt und die Lehrkräfte dann auch oft, genau wie Eltern, gar nicht mehr wissen, was soll man noch sagen, was ist richtig. Und dann im Moment stürzen wir uns dann in so eine Technisierung und versuchen das so ganz plakativ, manchmal bis hin vulgär abzuhandeln, was dann ja auch wieder spaltet und andere verschreckt.
Sexualkundeunterricht hieß es ja bei uns früher. Heute ist es für Lehrer eine größere oder genauso große Herausforderung?
Ich würde sagen, genauso groß, will ich jetzt gar nicht abwägen. Aber wir haben wirklich, das Thema ist riesig und die Bildung ist nicht besonders groß. Also wir reden ja heute von sexueller Bildung und viele haben das gar nicht im Studium, werden gar nicht vorbereitet oder wenn dann nur zu einem ganz kleinen Teil, hatten mal eine Stunde. Und dann geht es eben ganz oft um Organe, Funktionen, Hygiene und Verhütung. Wie werde ich nicht krank, wie werde ich nicht schwanger? Aber alles darum, also wie komme ich in Kontakt, wer bin ich, Emotionen, die Bedeutung dahinter, Beziehungskompetenz und auch eine Medienkompetenz, die dann sich darum kümmert, wie geht safer Online-Dating, was macht Social Media, wie komme ich überhaupt in Kontakt und auch die Auswirkungen von Pornografie. Da fühlen sich ja viele sogar selber mit überfordert und zu gutem Recht, würde ich sagen. Und da bräuchte es aber einige gute Antworten.
Und die Jugendlichen haben ja heute oft schon, oder fast jeder Jugendliche hat heute schon Porno, wenn ich das nach den Studienergebnissen richtig interpretiere, ein Porno gesehen. Ja. Das heißt, vielleicht hat man da auch Lehrer, als Lehrer manchmal das Gefühl, ey, die wissen ja schon alles und die haben ja schon vielleicht mehr gesehen als ich. Und wie, wo fängst du an und welche Worte nutzt du und wie kann ich es erzählen, ohne jetzt naiv zu wirken? Ja. Und zeitgemäß sein möchte ich ja auch.
Also das ist auch wirklich so eine große Angst, von der ich immer wieder höre. Und es gibt auch viele fiese Memes, wo dann sagt die Lehrkraft, jetzt wollen wir über Sexualität sprechen.
Also Memes
sprechen.
So eine Veräppelung dann in den sozialen Medien.
Ja, so Comics und Witze. Und dann sagen die Schülerinnen, was wollen sie denn wissen? Und das trifft es, glaube ich, ganz gut. Das finden viele richtig schwer, aber das stimmt nicht. Die haben vielleicht Zugang zu einigen technischen Dingen und können dann ein paar Worte sagen, wo man sich vielleicht unmittelbar überfordert fühlt. Aber ein Überblick über die Bedeutung, über das Leben, über Identität, die Psychologie dahinter, bringen die ja gerade nicht mit. Und die haben so einen Wissensdurst und die haben Lust, mehr zu lernen. Mhm. Also die können einen vielleicht technisch mal schocken.
Also das heißt, sie plädieren so dafür, nicht unbedingt über die Technik zu reden, wie macht man es, sondern was heißt es, was bedeutet es? Also das, was eigentlich auf der Beziehungsebene passiert.
Ja, und man kann ja auch mal bei der Technik anfangen. Dann sagen viele Lehrkräfte auch, sie werden mit Fragen konfrontiert. Wie war das denn bei Ihnen? Oder hatten Sie schon mal einen Dreier? Und dann sage ich immer, ja, das ist ja kein Problem. Man muss auch nicht sagen, ob man schon mal hatte oder nicht, sondern dann sofort sagen, warum ist denn das eigentlich so interessant? Jetzt ist ja immer Polyamorie, Beziehungen öffnen sich. Was bedeutet denn die Zweierbeziehung? Warum wünschen sich es eigentlich noch die allermeisten, auch noch heute? Wir haben eine Retraditionalisierung, also eine Rückkehr zu solchen Werten. Und da hat man schon das ganze Thema auf dem Tisch. Und um den Dreier geht es ja im Prinzip nicht.
Herausforderung ist sicherlich auch, dass heute in vielen Klassen ja mehrere Kulturen sind.
Ja. Das erleben viele als schwierig und da haben wir auch, na gut, schon manche Romantisierung. Da wird so versucht zu sagen, Mensch, das ist doch auch ein Zuwachs, da können wir so viel lernen und das stimmt ja auch. Man kann auch mal gucken, was machen wir in unserer Kultur eigentlich auf eine bestimmte Art, wo wir von anderen lernen können. Wenn wir das auch total gültig ist, uns aber auch mal kritisch angucken, dann gibt es da auch Widerstände, dann gibt es da auch Konservatismus und der verläuft zwar nicht immer entlang von Religion, aber schon auch. Mhm. Es ist nämlich interessant, es gibt auch bei christlicher Religion Konservatismus und Widerstände, wo dann auch ganze Gruppierungen sind, die sagen, sie wünschen sich, dass die sexuelle Bildung wieder ins Heim verlagert wird und gar nicht in der Schule stattfindet oder auf eine sehr reduktionistische Art. Aber man muss auch sagen, da gibt es dann schon auch so berührende Geschichten, wo auch meine Lehrkraft abgewertet wurde dafür für ihr eigenes Geschlecht oder auch das Geschlecht des Kindes, was man bekommen hat, das ist natürlich auch verletzend. Und da kann man nicht mit allein gelassen werden. Da braucht man wirklich ein Skillset, wo man auch sagen kann, okay, welches Standing habe ich eigentlich? Welche Werte will ich verteidigen? Wie gehe ich damit um? Welche Strategien wende ich jetzt an? Und wie lasse ich das nicht umschlagen, dass ich dann die ganze Person zum Beispiel negativ verzerrt wahrnehme?
Und da unterstützen Sie auch tatkräftig und tatsächlich Lehrerinnen und Lehrer.
Ja, das machen wir.
Also, machen Sie das?
Wir bieten psychologische Fortbildungen an. Wir machen das auch an der Universität bei uns. Also da kommt es natürlich dann drauf an, wer in den Kursen landet. Mhm. Aber wir bieten das auch an für die Bundesländer zum Beispiel. Und dann schreiben wir natürlich, wir schreiben und forschen, sodass es da ein größeres Skillset gibt. Und ja, dass wir auch darüber informieren, wie geht es eigentlich den Lehrkräften. Weil ich finde es auch ganz verwerflich, muss ich ehrlich sagen, dass oft gesagt wird, die Lehrkräfte machen das nicht gut. Ja, wie sollen sie denn? Mhm. Und ganz oft wird sich da nicht zugewendet, was brauchen die eigentlich, um es super zu machen. Und es wird auch übersehen, wie gerne die das super toll machen würden. Mhm. Also die kommen ja zu uns, die sind super wissbegierig, die machen Fortbildungen in ihrer Freizeit, die laufen uns ja quasi die Bude ein, weil sie es gut machen wollen. Mhm. Und da, finde ich, dürfen wir jetzt auch wirklich liefern. Mhm. Weil das gut machen wollen ist schon da. Mhm. Und auch die Wissenschaft muss sich da auch noch ein paar Antworten einfallen lassen. Es gibt noch nicht zu allem eine Antwort. Und manchmal wirkt es auch im Diskurs zu eindeutig. Also dann wird dazu selbstbewusst gesagt, dass man schon Antworten auf alles hat, wo manchmal noch ein Fragezeichen steht. Und auch da würde ich mir wünschen, dass wir das selbstbewusst sagen, damit die Lehrkräfte das auch wissen. Mhm. Manches lernen wir gerade gemeinsam. Bei manchen wissen wir noch nicht, wie es läuft. Und manche neuen Ideen funktionieren auch nicht. Ja, und das ist im Moment schwierig. Das ist, glaube ich, auch das, wo man sagt, man hat das Gefühl, man darf gar nichts sagen. Mhm. Wir dürfen auch kritisch gucken auf die Dinge, die wir ausprobiert haben und wie die gelaufen sind.
Also es gibt eine große Herausforderung, aber auch eine große Verunsicherung. Und deshalb gemeinsam versuchen, das Beste daraus zu machen. Auch über Sex reden macht hungrig. Und deshalb gibt es jetzt was Deftiges von unserer supersympathischen Spitzenköchin Zora Klipp. Das schmeckt.
Moin und hallo. Wir sind in der Herbstzeit angekommen. Und das ist auch gleichzeitig die Kohlzeit. Und deswegen machen wir heute Kohlrouladen. Und zwar mit Rotkohl. Dazu gibt es eine richtig klassische Füllung, aber eine nicht so klassische Soße, nämlich eine Sauce Soubise, eine französische Zwiebelsoße. Und wie das geht, das seht ihr natürlich gleich. Wir fangen jetzt aber erstmal mit den Kohlrouladen an. Und hierfür habe ich schon Rotkohlblätter blanchiert. Und die müssen jetzt noch so ein bisschen in Form gebracht werden. Der Strunk ist nämlich ganz schön dick. Dafür schneide ich jetzt hier oben einmal was von dem Strunk ab. Dann kann ich die Kohlrouladen gleich besser wickeln. Und danach geht es weiter mit der Füllung. Unsere Füllung machen wir ziemlich klassisch mit Hackfleisch. Ich habe jetzt hier 50-50, also Rinderhack und Schweinehack, ein Ei, Zwiebelwürfel, frischer Majoran, liebe ich, passt so gut zu Hackfleisch und in Rouladen. Etwas Zitronenabrieb, etwas Senf, ein eingeweichtes altes Brötchen, drücken wir jetzt einmal ein bisschen aus. Und das macht die Füllung so richtig schön fluffig. Jetzt haben wir noch ein bisschen Paprikapulver. Wer mag, etwas Knoblauch, damit die Füllung so richtig schön würzig wird. Und natürlich Salz. Und das Ganze wird jetzt verknetet und dann können wir unsere Rouladen füllen. Dieses Rezept reicht für 8 Kohlrouladen. Deswegen habe ich mir vorher meine Hackfleischmasse auch in 8 kleine Häufchen eingeteilt, damit ich auch für jede Kohlroulade genügend Füllung habe. So, und jetzt wickeln wir sie. Dafür nehme ich mir das Kohlblatt, lege es mir hin, nehme mir mein Hackfleisch. Dann schlage ich hinten einmal erstmal rüber, rechts, links, rüber. Kohlroulade fertig. Die Kohlrouladen werden jetzt scharf angebraten. Ich habe mir das Küchengarn umwickeln gespart, weil die Taschen oder weil die Rouladen recht gut gerollt sind. Und ich brate sie jetzt einfach auf dieser Seite an, wo unten quasi die Roulade geschlossen ist. Dann fallen sie sich auseinander. Und das Anbraten ist bei den Rouladen auch richtig, richtig wichtig, weil dadurch bekommen sie diesen typischen Kohlrouladengeschmack. Hier kommt jetzt Brühe drauf, Deckel drauf und wir machen jetzt Sauce Soubise. Für meine Sauce Soubise muss ich erstmal etwas Butter schmelzen und da kommen dann Zwiebelbrunoise rein, also feine Zwiebelwürfelchen. Und zwar ordentlich, denn es ist ja eine Zwiebelsoße. Und die müssen jetzt in der Butter so richtig schön glasig werden, also 5 Minuten bei nicht zu hoher Temperatur gar werden. Und jetzt wird das Ganze mit Mehl bestäubt. Und jetzt kommt dazu Milch, das Ganze wird aufgegossen. Bisschen Salz dazu, Pfeffer und eine Prise Muskat. Die Soße fängt jetzt schon so richtig schön an, hier ein bisschen einzudicken. Und genau das wollen wir auch. Und dann wird sie gleich püriert und dann ist sie auch schon fertig. Das geht wirklich ratzifatzi. Genauso wie die Kohlrouladen. In 0,nix gewickelt und gerollt und schon können wir servieren. Ein echter Herbstklassiker, aber mit einem kleinen Twist, so wie ich es am liebsten mag. Ich habe noch ganz einfach ein paar Petersilienkartoffeln dazugelegt und ich glaube, beim nächsten Mal sollte ich wohl doch wieder mit Weißkohl kochen. Naja, ich sage erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Wie immer bei Zora, ich habe schon wieder Appetit bekommen und ich hatte die richtige Klamotte für so eine schöne Rotkohlroulade jetzt an. Wir müssen noch über eine Unart sprechen beim Essen und das ist das sogenannte Fubbing. Also man nimmt einfach, während man sich unterhält mit mehreren am Tisch, dann so das Handy und scrollt mal so ein bisschen durch. Warum ist das Bedürfnis bei vielen so groß, das zu machen?
Ja, wir haben ganz lange gedacht, das ist also Angst, was zu verpassen oder auch suchtähnliches Verhalten. Tatsächlich gehen wir jetzt davon aus, das ist so habituell, also automatisch, das ist wie eine Muskelerinnerung, man tut es einfach. Und auch beim Date zum Beispiel, wenn man dann fragt, was hast du dir da angeguckt, weil man vielleicht auch sehr stark davon provoziert ist, dann sagen die Leute ja auch oft nichts. Und das provoziert ja noch mehr, da knallt schon, da ist der Familienkrach auf dem Tisch. Tatsächlich stimmt das aber, wir gucken gar nicht nach was Spezifischem, sondern wir gucken, weil wir gucken. Und wir holen uns das, was wir in Beziehungen wollen, online. Also wir haben zum Beispiel das Bedürfnis, jemanden zu sehen, den wir sehr oft sehen, zu dem wir eine Bindung haben, was uns auch beruhigt. Und diese Beziehungsfunktion haben wir ausgelagert. Und deswegen ist es viel mehr als nur, ich will nichts verpassen oder ein Update haben. Sonst hat tatsächlich eine große Bedeutung, die wir dem Ganzen Schmerzen zu teilhaben werden lassen.
Aber er sollte uns trotzdem beunruhigen, wenn wir das zu oft machen. Ist es doch sowas, wo man mal sagt, sich selbst vielleicht auch sagen sollte, leg mal Handy weg und sich zwingen?
Ist unhöflich und wirkt sich stark negativ auf Beziehungen aus.
Johanna Ding, vielen Dank. Wir haben viel erfahren, aber das Thema ist noch viel größer. Sie kommen am besten wieder. Und morgen kommt Joachim Meyerhoff, super Schauspieler und Buchautor, hat jetzt auch ein neues geschrieben und wir reden darüber. Freut mich sehr, wenn er morgen hier ist und freut mich auch sehr, wenn Sie wieder dabei sind, hier auf dem roten Sofa. Jetzt geht's weiter mit Ihrem Landesprogramm. Dankeschön, tschüss.